zu dem Vorgehen bei der Geschichte, wie auch das Paradies. Also Sie haben sich erstmal nicht zu erkennen gegeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie sind also erstmal eingetaucht?
Nee, ich bin natürlich als Reporter einmal da gewesen. Also ich habe jetzt sonst... Wer hätte ich denn sein sollen?
Nee, ich habe mich gefragt, weil es gibt ja auch Recherchen, wo man besser sich nicht zu erkennen gibt am Anfang. Also wo man vielleicht...
Das habe ich noch nie... Also ich glaube, ich habe noch nie eine Reportage recherchiert, auf der ich mich nicht sofort als Reporter zu erkennen gegeben habe. Ich glaube, das ist... Das ist kompliziert, das ist wirklich schwierig. Also ich bin im Wahlraff, ich bin ja nicht Wahlraff irgendwie. Aber das habe ich noch nie gemacht.
Naja, das stimmt, aber nur halt, man kommt schon immer wieder in Situationen, wo man irgendwo steht und nicht jeder weiß, dass man Reporter ist. Deswegen niemand darf das immer alle wissen, dass man Reporter ist.
Ne, das geht ja auch nicht. Aber wenn ich jetzt recherchiere, wenn ich mich um jemanden zuwende irgendwie und befrage, dann kommt ja der Moment, wo ich irgendwann sozusagen mein Notizbuch raushole. Und dann fragt er sich natürlich entweder, ich bin Stasi oder Reporter. Und also das mache ich schon. Es gibt zum Beispiel, ich habe auch jahrelang eine Kolumne geschrieben für die Berliner Zeitung, so eine wöchentliche Kolumne. Und als Kolumnist, glaube ich, ist man eine andere Figur. Also sozusagen da summt man wie so eine Biene rum und nimmt sich überall was mit, hört mal Dinge, die man aufschnappt, in Kolumnen verarbeitet. Eine Kolumne ist auch eine ganz andere Form, sozusagen viel spielerischer, ja, wie so ein Popsong irgendwie. Aber die Reportage ist schon so was sehr, da muss man schon sehr diszipliniert sein. Und da stelle ich mich eigentlich immer, also womöglich gab es Situationen, ich habe zum Beispiel am 11. September mal eine Reportage geschrieben, da war ich eine Stunde, bin ich zu dem World Trade Center hingelaufen und war dann also ziemlich dicht dran, als dieser zweite Turm zusammenfiel und war dann mit ein paar Leuten in so einem Keller eingesperrt für eine Stunde. Und hatte, als ich da draußen in diesem schwarzen Rauch stand, irgendwie dachte, das ist mein Ende jetzt hier, ich sterbe jetzt hier irgendwie, den Entschluss gefasst, diesen Beruf aufzugeben, weil ich dachte, das ist irgendwie nichts für dich, was machst du hier eigentlich, warum rennst du hin, alle anderen rennen weg und du rennst hier hin. Und dann ging irgendwann so eine Tür auf und Polizisten schoben uns eine Treppe runter, ich stand so mit drei Bauarbeitern da vor dieser Tür, wenn ich mich erinnere, und über so Kellergänge kamen wir dann in so einen Keller und da saßen 15, 20 Leute, die von dem ersten Turm geflohen waren und schrien und weinten und sonst wie, und Polizisten waren da und haben mir die Augen ausgespült und sonst wie, irgendwie alles Mögliche gemacht, und nach 10 Minuten klickte irgendwie dieser Impuls wieder ein. Und ich habe sozusagen diese Vorhaben erstmal verschoben, nicht mehr Reporter zu sein. Und habe also die Leute da in dem Keller befragt und mir ihre Telefonnummern aufgeschrieben. Und da sind sozusagen natürlich, da war ich zunächst natürlich erstmal irgendwie jemand, der da weggerannt ist vor dem Staub, vor dem Dreck und vom Tod oder von wovor auch immer. Und diese Dinge, die ich da als Flüchten im Prinzip erlebt habe, die sind natürlich auch in der Reportage aufgetaucht. Auch meine ersten sozusagen Beobachtungen, die ich in den Keller gemacht habe, ohne mich als Reporter vorgestellt zu haben.
Also in dem Moment, wo sie da sitzen und die da heulen oder was
weiß ich. Genau, und dann aber irgendwann... Genau, aber dann irgendwann sozusagen, da war die Entscheidung noch nicht da, über die zu schreiben. Die ist da gereift in dem Moment, als ich die gesehen habe wahrscheinlich. Genau, und dann habe ich sozusagen aber Leute auch angesprochen und gesagt, ich bin Reporter aus Deutschland, was denen sicher ziemlich seltsam vorkam. Und habe mit ihnen gesprochen, soweit die reden wollten in dem Moment.
Wenn sie jetzt die Telefonnummer nicht gehabt hätten, hätten sie die Szene dann rausgelassen?
Das verstehe ich nicht.
Naja, wenn sie nicht die Möglichkeit gehabt hätte, die hinterher nochmal zu fragen, also sich zu erkennen zu geben, hätten sie dann die ganze Szene...
Nee, ich habe mich unten im Keller zu erkennen gegeben. Also ich habe jetzt nicht einfach gesagt, ich will mal deine Telefonnummer haben, vielleicht für später, sondern ich habe gesagt, ich bin Reporter aus Deutschland. Ich möchte ein paar Fragen stellen und unbedingt auch nachfragen, weil mich natürlich auch interessiert, was passiert. Ich hatte schon den Eindruck, das dazu zu sagen. Ich habe diese Leute jetzt irgendwie nach 5 Jahren auch alle nochmal wieder besucht und habe einen Text darüber geschrieben, wie die mit dem Tag umgehen, der mein Leben total ziemlich verändert hat. Und wollte wissen, wie die damit umgegangen sind, was denen in den letzten 5 Jahren passiert ist, welche Ängste die haben, wie die auf die Welt gucken und so. Und da waren die Telefonnummern auch nützlich. Die hatte ich alle noch, dieses Buch hatte ich noch aus dem Keller. Aber ich wollte auch wissen, wie, an dem Abend noch, wie kommen die raus, wie sind die nach Hause gekommen, und habe sie abends noch angerufen, um zusätzliche Informationen zu bekommen. Ich habe glaube ich nicht alle erreicht, aber es war jetzt nicht, die Telefonnummern waren jetzt nicht dazu da, um mich zu vergewissern, ob die.
Ja. Oder wie gehen Sie dann an so eine Geschichte ran? Hier, ich sag mal, bei der Recherche sieht man ja, glaube ich, den Beruf, wo dann die Entscheidung gefallen ist, darüber zu schreiben. Das ist ein paar Tage später, treffen sie sich dann irgendwie in einem Schweizer Restaurant oder wieder. Ne, da wurde man da. Da war dann das Gespräch mit Kotschnibben und so. Erstmal, also zwei Sachen. Erstmal Recherche. Da sind ja auch vorher auch ziemliche Zitate, also insbesondere dieses Zitat über die muslimischen Nachbarn. Und die sind ja auch ziemlich lang. Also die haben sie einfach vorher schon mitgeschrieben oder sowieso schon, weil man vielleicht dann irgendwo schon so den Entschluss auch irgendwo gereift hat. Das heißt, die ganze Zeit also versuchen sie auch immer auch so am Rande mitzunehmen, was irgendwie geht. Und die zweite Frage wäre halt, wie baut man so diese extremen oder ziemlich langen Geschichten? Gibt es da irgendwie, haben Sie dann
ein
Raster,
ein
Muster?
Man fängt irgendwo an, meine Geschichten sind immer viel zu lang dann am Ende. Und mein Problem ist eher, wie ich die dann auf diese Länge irgendwie bekomme. Und natürlich gibt es irgendwie eine, und das ist auch irgendwie eine Bedrohung für unseren Beruf. Es gibt natürlich so eine, früher sozusagen, als ich angefangen habe, Reporter zu sein, bei der Berliner Zeitung, gab es erst die Seite 3, da entwickelt man eine Routine, welche Geschichte kann man wie irgendwie erzählen auf diesem Platz. Dann habe ich Wochenendmagazin mal 2 Seiten, manchmal 3 Seiten vorgeschrieben, auch dafür entwickelt man dann irgendwann ein Gefühl, und ähnlich ist es bei diesen Spiegelgeschichten, die fangen irgendwo an. Wichtig ist, glaube ich, der Anfang, das hat mit dem Erzählen zu tun, sozusagen den Ton auch zu finden, sozusagen. In welchem Ton erzähle ich diese Geschichte? Das hat bei mir immer große Konsequenzen für alle, den richtigen Tonfall zu finden. Und das hat sehr viel mit Erzählen, glaube ich, zu tun, mit dem. Aber ansonsten so ein paar Patentlösungen dafür, so eine Bausatz oder so, so ein kleiner Baukasten, wie man so eine Geschichte baut, habe ich eigentlich nicht. Man fängt irgendwo an und die Geschichte führt ihn irgendwo hin, dann, glaube ich. Das ist doch eine schwere Entscheidung, wo, an welchem Punkt steige ich in diese Geschichte ein. Auch da merkt man, habe ich schon des Öfteren gemerkt, dass es falsch war, dass es ein falscher Anfang war, der mich eigentlich irgendwie in die Irre führt. Und wenn Zeit ist, kann ich nochmal neu anfangen, wenn nicht, kämpfe ich mich dann irgendwie durch und wird kein guter Text.
Gliedern Sie, bevor Sie zum Schreiben beginnen, oder fangen Sie einfach an und schauen Sie,
in der Regel fange ich an, sozusagen mich auf diesen Text einzustimmen, ich schreibe die Bänder an, wenn es Bänder gibt, oder ich schreibe sozusagen mir die Zitate aus meinen Büchern. Manchmal früher, vor allem, habe ich riesige Pläne angefertigt, mit dem Ensemble von Personen, bestimmten Dingen, die die sagen, mit so Gliederungen und so. Das hängt immer auch von der Zeit ab und von dem Umfang, sozusagen, diese Geschichte. Da hat viel passiert bei mir vorher im Kopf schon. Also es gibt sozusagen eine Art, und das hat mit meiner Zeit auch bei der Tageszeitung zu tun, dass man von Terminen zurückfährt und im Auto im Prinzip anfängt oder in der Bahn die Geschichte zu ordnen.
Könnten Sie diesen Tonfall nochmal genauer erklären? Was meinen Sie damit?
Ich glaube, dass man bestimmte Geschichten in einem bestimmten Ton erzählt. Es ist entweder leichter oder schwerer oder ernster. Und den zu finden, sozusagen einen Ton zum Beispiel zu finden für diese Geschichte über diesen Gordon, ist nicht so einfach. Wo man sozusagen diesen Mann, weil ich finde, dass die Sprache des sozusagen eine weitere Möglichkeit im Porträt ist, denjenigen zu charakterisieren, den man beschreibt. Und ich habe den sozusagen schon als eine leichte Person irgendwie. Ich habe ihn sozusagen als jemanden genommen, der für Amerika steht. Ein Land, das ich sehr liebe und irgendwie, was mich aber teilweise auch in den wahnsinnig macht und total ärgert. Und alles, was sozusagen was Gutes an Amerika und alles, was ich an Amerika hasse oder nicht mag, verkörpert irgendwie dieser Mann. Und da sozusagen dafür irgendwie einen Ton zu finden, diese Naivität auf die Welt zu gucken, ob dieser gute Glaube, man kann irgendwie alles machen, man kann irgendwie jeden irgendwie beeinflussen, irgendwie hinkriegen, sozusagen spiegelt sich auch in dem Ton dieser Geschichte, glaube ich, wieder. Und den dann zu finden und nicht zu schwer zu werden und eben nicht so hoch zu hauen, das ist kompliziert. Also man müsste sich eigentlich man müsste den ursprünglichen Text, den ich hier geschrieben habe, nochmal gegen den Redigierten halten. Was ich gefunden habe, ist sozusagen, ich neige dazu am Ende, ich finde ja, der Reporter ist sollte auch ein sehr unsicherer Mensch, und irgendwie alle, was ich beschrieben habe, weich sein, offen sein, nicht verkrampfen, nicht zum Leitartikler werden, die Meinung muss aus dem Text steigen, sozusagen, die soll nicht von mir hingeschrieben werden. All diese guten Vorsätze versiegen bei mir ganz oft zum Ende hin. Und dann schreibe ich am Ende immer noch so einen Satz ran. In dem Satz war, das habe ich mir mal rausgesucht, hier endet der Text mit irgendwie, in beiden Texten kann man das nachverfolgen. Dieser Text endet hier über George Gordon. Er fällt nicht auf, ein kleiner, untersetzter Mann mit einer leichten Reisetasche, ein politischer Handelsreisender. Sehr schönes Ende, finde ich. Mein ursprüngliches Ende war, letztlich kann man an George Gordon erklären, was Amerika ausmacht. Er verkörpert alles, was liebenswert und gut ist, und alles, was dumm und schlecht. Und in dem anderen Text, ein Bier auf das Paradies, der bei mir übrigens Abschied vom Paradies, Überschriften sind auch so eine Dinge, fast keine meiner Überschriften schafft es in den Spiegel. Die werden immer verändert, fast. Hier, der Text hört auf, der endet da praktisch im Bordell, wo Mr. Blue sozusagen mich mit ins Bordell nimmt. Und ich verlasse das Bordell und da steht: Kleinlaster mit Obstkisten fahren vor, Eishecke werden ausgeladen, es riecht nach Fisch und Brot, das Leben beginnt. Auch sehr schön. Und bei mir stand noch dahinter: das richtige Leben. Diese Dinge passieren immer wieder und ich glaube, die haben damit zu tun, dass ich am Ende nochmal dem Dinge festklopfen will und dann doch irgendwie der Propagandiste mir durchbricht und den Leuten nochmal sagen will, so ist diese Geschichte zu verstehen. Ne? Und sie werden eigentlich immer rausgestrichen.
Weil das bei der Wortgeschichte zwischendrin schon mal passiert. Also schreiben Sie jetzt, es ist schockierend, wie offen das Leben dieses Mannes da liegt.
Genau.
Wieso haben Sie das reingeschrieben? Weil eigentlich müsste das doch vom Erzählfluss her, von den Szenen
genau. Das sind Fehler. Ich finde, es ist auch in dem anderen Text, es gibt immer Fehler,
die... Trauen Sie da Ihren eigenen Text nicht? Oder trauen Sie dem Leser nicht an der Stelle?
Ich bin ja nicht frei von all diesen Dingen. Natürlich, sowohl als auch. Es gibt ja Gefühle beim Schreiben, dass erst recht, wenn man für den Spiegel schreibt, kommt immer wieder dieses Relevanzproblem manchmal durch. Wenn ich mal sage, du schreibst hier für den Spiegel. Du musst jetzt aber auch irgendwie wichtig sein. Und jetzt schreibst du über drei Aussteiger... oder irgendwie muss die Bedeutung jetzt irgendwie klar. Und diese Dinge sind von denen natürlich nicht frei. Meistens bekämpfe ich die, meistens gibt es diesen Blockabsatz, den verstecke ich meistens hinten weiter im Text. Und oft kommt dann sozusagen der Redakteur und sagt, ja, das müssten wir irgendwie noch einen zweiten Absatz irgendwie, werdet schon natürlich mal nicht haben, damit man den Leuten auch mal klar macht, wo die Reise hingeht. Ich befürchte nur, dass den Leuten die eigentlich nicht brauchen, irgendwelche Hinweise, wo die Reise hingeht, sondern ich glaube, das soll eher der Chefredaktion erklären, dass es sich hier um einen wichtigen Text handelt, für den man 6-7 Seiten irgendwie opfern muss. Die Texte sind ja lang. Ne? Und ich bin von diesen Dingen natürlich nicht frei. Und ich schreibe sozusagen eine Kolumne für die Berliner Zeitung anders, als wenn ich einen Text für den Spiegel schreibe. Einerseits, weil es eine Kolumne ist, aber andererseits, weil mir sozusagen die Leserschaft auch irgendwie vertrauter scheint, als sozusagen diese gigantische Spiegelleserschaft. Und dann passieren solche Sachen.
In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass Sie das Wort vielleicht sehr oft benutzen. Ja. Sie benutzen es manchmal in dem Sinne so etwa, so ungefähr, also Annäherung. Sie verwenden es aber auch manchmal, habe ich das Gefühl, entweder Sie wollen damit kennzeichnen, dass Sie mit den Menschen nicht darüber gesprochen haben oder dass Sie das nicht von ihm haben, dass es sozusagen wirklich ein ganz eigener ganz eigene Gedanken sind. Oder ist es auch manchmal so ein bisschen ein Stilmittel von Ihnen? Ihren Erzählton
dazu. Das ist von allem ein bisschen, glaube ich, es ist nicht dazu da, um klar zu machen, mit dem habe ich eigentlich nicht geredet. Und hier kommt das vielleicht, das kennzeichnen soll. Da finde ich, im Grunde ist das, glaube ich, eher so eine Möglichkeit, mit dem, und eine Feigheit vielleicht, aber auch eine Möglichkeit, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Vermessenheit von diesem ganzen Beruf und so gehen. Ich habe immer noch viel mehr vielleicht, glaube ich, in den Texten und wo es auch die mir oft auch rausgeschnitten werden, so leicht. Und damit hat es. Eigentlich sind eine Schwäche, auch diese vielleicht sind eigentlich eine Schwäche. Sie sorgen manchmal für einen ganz angenehmen Ton, weil natürlich auch der Spiegel hat so eine Art, auf die Welt zu schauen, sozusagen ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue. Ich erkläre euch jetzt mal die Welt. Das ist eigentlich nicht Kinderreporterhaltung, glaube ich. Der Reporter guckt eigentlich nicht so auf die Welt, sondern der geht eben eher unsicher in die Welt und versucht sie zu verstehen und zu beschreiben. Und sozusagen diese Haltung so ein bisschen vielleicht unfreiwillig zu brechen, dazu dient das vielleicht auch. Aber es ist eigentlich eine Schwäche. Eigentlich benutze ich zum Beispiel auch oft. Eigentlich.
Ich komme mir vor, Herbert Grünheiß hat früher bei seinen Geschichten öfter mal so Absätze drin gehabt, so nach dem Motto, an dieser Stelle fragt sich der Reporter, ob er das alles richtig verstanden hat und so weiter. Was ja alles sehr charmant ist und was sehr transparent macht, wie begrenzt dann die Sicht auf Menschen.
Ja, aber es nervt dann
irgendwie. Hier ein Mann, gerade hier ein Wort, Strukturabsatz, der nochmal erklärt, liebe Leute, das ist alles so ein bisschen...
Das mag sein, aber es passiert, glaube ich, eher im Unterbewusstsein und es ist eigentlich, es ist vielleicht eine Schwäche. Ich habe mal einen Roman darüber geschrieben, dass ein Held irgendwie darüber nachdenkt, sozusagen, dass er pausenlos eigentlich und vielleicht benutzen. Das ist ja eigentlich sozusagen das Wort, was ihn am meisten charakterisiert, ist eigentlich.
Ja, ist das nicht vielleicht sonst auch, ich meine, Sie sind ja, na, Sie fahren dahin, ich weiß nicht, wie lange Sie da jetzt auf dieser Insel waren, wahrscheinlich, sag ich mal, jetzt eine Woche oder so, oder 5 Tage, und bei Ihnen sind Sie auch ein paar Tage so, dass man vielleicht auch zurückkommt und dann da eben sitzt und denkt so, na, manchmal kann man die ja vielleicht auch nicht nochmal anrufen und fragen, irgendwie, wie haben Sie das gemeint oder so, um einfach so zu sagen, man vermutet halt, dass es vielleicht auch in dem Zusammenhang gesagt worden ist oder vermutet, dass der Mensch so tickt oder dass es sozusagen auch das ist, dass man da dann eher so auch so vielleicht sich zurückzieht, weil Sie das in dem Moment ja...
Sicher, damit hat es zu tun, aber sag mal, die Abmachung, die wir natürlich treffen müssen, darüber muss man sich im Klaren sein, da gehen ja viele dieser Fragen, die Sie mir gestellt haben, auch hin, ist natürlich... Es ist immer meine Geschichte, sozusagen. Mehr kann ich nicht leisten. Das heißt, es ist meine Geschichte. Ich fahre daraus. Das ist dieser Eindruck von dem Menschen, den ich habe. Und da kann ich, brauche ich ihn vielleicht eigentlich dazu und kein eigentlich, sondern es ist von vornherein die Abmachung. Mehr geht nicht. Also, deswegen ist ja auch dieser große Irrtum, glaube ich, dass die Reportage und der Porträt, die objektivsten Genres überhaupt sind, völlig falsch, glaube ich. Sondern sind die eigentlich sehr, sehr subjektive Genres. Weil sie nicht mehr machen, als sagen, okay, der Reporter fährt hier raus und erzählt, das ist die Geschichte, die er mitbringt. Da sind auf dem Weg hin so viele Entscheidungen gefallen von mir, die zu meiner Geschichte machen. Ich gehe so viele Weggabelungen gekommen und gehe dann dahin und gehe da weiter und treffe dann auch beim Schreiben natürlich extrem viele Entscheidungen, die es immer mehr zu meiner Geschichte machen. Ich wähle natürlich aus. Und dann ist diese Rückversicherung natürlich irgendwie auch idiotisch. Also letztlich hilft die nicht. Die mag das Gewissen irgendwie beruhigen und diesen Moment, wenn, also das Seltsame ist ja, dass ich sozusagen, während ich schreibe und einen Text schreibe, kaum so richtig Skrupel empfinde. Und da passiert irgendwas in mir, die gehen erst eigentlich los, wenn der Text in die Druckmaschinen wandert und unter Erfolg kommt. Das ist eine schizophrene Frage.
Ja? 2 Fragen in diesem Gruppe-G-Text, da stehen so ein paar Sachen, wo so Hammer-Zitate aufgefangen werden. Zum Beispiel da über die muslimischen Nachbarn, da steht dann zum Beispiel, man fragt sich, ob er noch immer unter Schock steht.
Das ist ein Fehler, zum Beispiel. Die habe ich auch notiert jetzt. Das war ein Fehler.
Dann sagt der andere hier, JP sagt, in den Städten leben ja schon fast so viele Ausländer wie Einheitsbewohner. Da steht, sein Weltbild ist mit den Jahren von der Sonne und der vielen Bier aufgeweicht.
Das finde ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Nee.
Es gibt Dinge, wo auch diese Bewertungen, glaube ich, des Autoren noch helfen. Das ist sozusagen auch sozusagen... Also der zweite Satz, den finde ich schon nicht so schlecht. Ein Fehler, glaube ich, war, wenn ich den Text jetzt redigieren würde, würde ich diesen ersten Satz, man fragt sich, ob er immer noch unter Schock steht, rausnehmen. Es gibt an einer anderen Stelle noch so einen Satz, da steht, als die drei Männer mit der weißen Kühlbox durch die verlassene Trümmerlandschaft laufen, sehen sie aus wie die letzten drei Überlebenden von PP. Punkt, und dann da steht dahinter ein beunruhigender Gedanke, würde ich streichen. Das ist absolut unnötig, der Satz.
Ich würde Ihnen widersprechen. Also Sie,
ich
bin mir nicht sicher. Also Sie kritisieren sich ja die ganze Zeit selbst.
Aber nicht die ganze Zeit.
Nein, nicht die ganze
Echt?
Zeit, aber die drei,
steht
drei, die drei Punkte, wo Sie sich selbst kommentieren oder wie das passiert, wo man nochmal Abstand nimmt von dem Text und vielleicht irgendwie etwas einordnet. Ich weiß nicht, ob man nicht da sozusagen so ein Idealbild irgendwie auch hinterherläuft, als Reporter letztlich sich ganz stark zurückzunehmen in mancher Hinsicht. Und ich finde das eigentlich, die Passagen gar nicht so schlecht. Also man könnte sie, man kann über einzelne Punkte dann streiten, aber wenn es jetzt sozusagen ums Prinzip gehen würde, finde ich eigentlich auch durchaus es charmant, diese Mischform dann tatsächlich.
Nee, das liest sich ja auch gut. Man liest ja sowas eigentlich auch ganz gerne. Sozusagen. Das ist der, ich bin überhaupt kein Purist irgendwie. Ich finde auch, darüber hatte ich mit einem Kollegen vorhin gestritten, also, oder nicht gestritten, oder wir haben darüber geredet. Ich habe überhaupt kein Problem, dass ich auftauche im Text.
Nee, das
überhaupt nicht. Also sozusagen auch nicht, wenn ich nur ein einziges Mal auftauche. Da gibt es ja dann oft, die denken, aber nur das eine Mal. Ich sag mal, an dieser Stelle ist das jetzt wichtig, finde ich, und dann muss ich oft auch, weil ich irgendwie eine Relevanz habe in dem Text, finde ich das völlig in Ordnung. Und ich finde dieser Einstellung auch sehr schön. Aber wenn ich den Text, ich habe den heute Morgen ja nochmal gelesen in der Bahn, jetzt lese, stoßen mir diese beiden Stellen auf und die fallen mir nicht. Also die sind sozusagen da so eingeschlagen irgendwie, die machen den Text unelegant.
Doch, das passen sie jetzt sozusagen auch nicht. Aber grundsätzlich ist es keine prinzipielle.
Nee, überhaupt nicht. Also zum Beispiel der Gordon-Text fängt ja damit an, wie wir beide zusammen in sein Haus gehen. Da stelle ich mir pausenlos Fragen. Ich hätte, was ich erwartet habe, da steht dann sozusagen, man hätte einen organisierteren Mann erwartet, hat keinen Haustürschlüssel, kein Auto und ist irgendwie auch in der falschen Stadt. Also da tauche ich schon auf und das ist wichtig, glaube ich, auch für die ganze Stimmung in dieser Text, weil passiert. Also diese Szenen sind ja diese erzählerischen Szenen sind ja die, wo wir diese Erlebnisse zusammen haben. Oder wenn wir dann später mit dem Auto den Berg runterfahren und er wartet die ganze Zeit, dass er ein Netz kriegt, damit er mit seinem Anwalt telefonieren kann, um die Scheidung um die Konten zu sperren, weil sich seine Frau vielleicht da vergreift irgendwie. Das sind natürlich wichtige, auch erzählende Passagen in diesem Text.
In dem Fall ist es ja auch wichtig, die Frage eigentlich, finde ich es wirklich interessant, wollte er eine Autorisierung haben?
Überhaupt nicht. Man wollte überhaupt keine. Also die Amerikaner sind also waren. Das hat vielleicht auch damit zu. Es ist sehr unüblich. Man verstört sie erst regelrecht damit. Ich habe mal ein Interview mit Rudolf Giuliani gemacht und irgendwie bei Interviews schicke ich die dann. Aber ich habe dann noch gedacht, das war ein ziemlich großes Interview, irgendwie muss man doch irgendwie autorisieren lassen. Und das hat für eine totale Aufregung gesorgt da bei denen. Ja, also auch bei mir am Ende. Da nicht. Also aber bei George war das so, dass ich mit dem weiterhin in Kontakt auch war und der hat mir auch erzählt, dass er den Text super fand. Der hat mich zwischendurch auch gefragt, ob ich eher so ein seriöser Journalist bin oder eher so ein Gonzo-Journalist. Und er sagt, er fand den super, Kiki fand ihn nicht ganz so gut, hat er gesagt. Aber das passiert ja selten, dass man so eine Rückkopplung hat.
Ich habe eine Frage, die jetzt eigentlich direkt darauf anschließt. Man hat doch eigentlich immer so eine Scheu, das Ich hinzuschreiben. Und deswegen sucht man dann nach so Stellen. Also bei Ihnen gibt es hier auf der zweiten Seite so einen ganzen Absatz von dem Mann. Ich weiß nicht, aber ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Mann. Aber mit dem Ich habe ich noch viel größere Schwierigkeiten.
Ich habe am meisten Schwierigkeiten mit dem Wir, dem Herbert Rehl-Heise-Wir. Es gibt, ja klar, das ist kompliziert. Es ist sozusagen, ich habe das jetzt auch so leicht hingesagt mit dem Ich. Manchmal schreibe ich es, dann wird es mir rausgestrichen. Mir geistert die ganze Zeit jetzt irgendein Beispiel aus irgendeinem Text rum, wo ich dann plötzlich raus. Achso, das war sozusagen der Text über Mühe. Da habe ich am Ende Donnersmarkt zwischen zwei Fernsehinterviews eine Frage gestellt. Und da war mir wichtig klarzumachen, dass ich die Frage stelle. Weil er vorher von einem AD-Tagesthemen gefragt wurde und danach vom ZDF und dazwischen drängelte ich mich und stellte ihm die Frage. Und das ist dann irgendwie rausgefallen und dann kann man darüber streiten, aber dann wird man plötzlich auch, in dem Fall war das vielleicht nicht ganz so wichtig. Oft wirken aber diese Form, wenn man wirklich das Gefühl hat, hier wäre ich wichtig, dann wirken diese Manns und so noch blöder, finde ich. Und die Wirs oder ich habe jetzt im Vorwort auf diesem Seminar nochmal diese New Journalism Bibel von Tom Wolfe gelesen. Er hat so eine Anthologie mit New Journalism Texten mal geschrieben, herausgegeben und da hat er ein Vorwort dazu geschrieben. Und da schreibt er, wie er sich sozusagen, er beschreibt sich dann, der Mann mit dem weichen Filzhut oder so. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, mir gibt es nicht ganz so viel zu beschreiben, aber wie bei Tom Wolfe. Aber es ist schwierig, es ist kompliziert. Wenn man es nicht total zum Stilmittel macht, dann steht sich dann auch.
Haben Sie das mal gemacht in der Berliner Zeitung, glaube ich, hier, sie gingen und sie beschrieben dann irgendwo, da sitzt im Publikum ein Mensch mit der Jeans und den weißen Händen, das bin ich.
Ja, weil da hatte ich Angst, dass Tier so aufsteht und sagt, da unten sitzt der Schmierfink von der Berliner Zeitung oder so. Und diese Angst, musste ich irgendwie vorkommen. Also weil gerade, ich habe viel über Bürgerrechtler geschrieben und so Ostpolitiker und so. Und manchmal kommt man in eine Situation...
Dann haben Sie diese Beschreibung, also Sie haben sich praktisch beschrieben, wie Sie angezogen sind und dann da sitzen und dann... Also
genau, weil er mich dann entdeckt irgendwie. Manchmal kommt man in eine Situation, da merkt man plötzlich, oh wow, hier sitzen im Publikum 10 Leute, über die ich schon Porträts geschrieben habe. Was passiert jetzt, wenn die sich alle zusammenrotten und mich hier aus dem Saal schleifen? Das war so ein Moment. Also das war so, da hatte das wahrscheinlich eine Funktion, dass er sagt, ach, da unten sitzt der im weißen Hemd irgendwie. Ja, jetzt muss ich erstmal. Wollen Sie?
Ich habe mal eine Frage zu Ihrer Arbeit vor Ort. Wie muss man sich das vorstellen? Schreiben Sie sich die ganzen Bilder, die sind ja massig Beschreibungen oder Bilder, schreiben Sie sich die sofort auf oder setzen Sie sich abends hin? Oder wenn Sie den Artikel hier dann oder wo auch immer dann schreiben, rufen Sie den nochmal an.
Und das ist verschieden. Also manche Bilder entstehen sofort, also wenn ich Sprachbilder habe, entstehen sofort und die notiere ich dann. Und manche entstehen sozusagen während des Schreibens, die sozusagen die, indem ich mir die Szene abrufe, entstehen sie wirklich dann erst. Manche sind ja auch einfach Vergleiche, ordnen ein. Ne? Das ist wirklich ganz verschieden.
Sind die dann auch immer tatsächlich real erlebt oder sind das auch manchmal eben irgendwelche Hunde, die im richtigen Moment durchs Bild kommen oder sowas, weil es gerade passen würde für die Erzählung?
Nee, bei mir laufen also keine Hunde durchs Bild, die nicht durchs Bild gelaufen sind. Nee. Also es ist natürlich sozusagen das Problem dieser Scheinobjektivität, die wir haben, ist natürlich alles irgendwie Material. Ich bin sozusagen in manchen Fällen 4 Wochen mit jemandem unterwegs, habe haufenweise Blöcke vorgeschrieben und habe dann die Aufgabe, das in 6, 7 Spiegelseiten zu haben. Das heißt, ich muss so viele Entscheidungen treffen, auswählen. Ich schreibe auch oft sehr szenisch, also ich habe kurze Szenen, da habe ich vielleicht 2 Stunden lang ein Gespräch geführt und aus diesem Gespräch ist eine Frage und eine Antwort bleibt dann noch übrig. Und die steht sozusagen, die ist montiert zwischen 2 große erzählende Blöcke. Das heißt, das ist Material in gewisser Weise. Insofern lasse ich natürlich vielleicht auch ab und zu mal einen Hund durchs Bild laufen. Aber ich erfinde jetzt keine Figuren irgendwie im
Verlauf. Ja, das meine ich immer. Also eher solche, diese szenischen Momente, wo es jetzt mal gut passen würde, die, keine Ahnung, die Stimmung, die eben gerade bombastisch ist oder pompös, dann einmal so einen Hund durchlaufen, solche Sachen.
Das ist was anderes. Also das sage ich, erfinde keine Hunde, die das Bild laufen, aber worüber ich jetzt spreche, ist Gestalten.
Und kommen dann vor. Ja.
Genau, wenn ein Hund durchs Bild läuft, dann muss es einen Hund gegeben haben, ja, okay. Der irgendwann durchs Bild gelaufen ist.